Faschismus, Totalitarismus und auch die Gestapo-Vergleiche. Ich glaube, das sind zunächst erstmal Kategorien auf der nach oben offenen Empörungsskala. Die Wählerinnen und Wähler von Trump sehen das doch deutlich anders, auch wenn sie jetzt die exzessive Gewalt verurteilen und wollen, dass das zurückgedreht wird, weil auch das Amerika repräsentiert, was sie nicht haben wollen. Aber an der grundsätzlichen Berechtigung eines entschiedenen Vorgehens gegen illegale Immigranten, damit hat ein Großteil der Trump-Wähler weiterhin keine Probleme.
Der deutsch-amerikanische Historiker Volker Depkert und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Amerika verstehen, dem neuen Podcast im Deutschlandfunk, in dem Volker Depkert erklärt, wie die USA ticken und was man aus der amerikanischen Geschichte wissen muss, um Donald Trumps Amerika zu verstehen. Jede Woche wollen wir uns damit befassen, was wir da sehen auf der anderen Seite des großen Teichs. Was ist mit europäischen, deutschen Kategorien vielleicht gar nicht zu erfassen und wo finden sich aber doch Schnittmengen? Und was an diesem Präsidenten ist schlicht historisch beispiellos? In der zweiten Folge geht es um die amerikanische Innenpolitik, das brutale Vorgehen der Truppen der Abschiebebehörde ICE, die Instrumentalisierung der Staatsgewalt für persönliche Zwecke, ein Ethnonationalismus, der einen Unterschied macht zwischen Weißen und Nicht-Weißen und nicht zuletzt das Bild des starken Führers, der es alleine regeln und richten kann und muss. Das alles lässt die Stimmen derjenigen lauter werden, die von Faschismus in den USA sprechen. Wo sieht Volker Depkert die Anleihen und Anlagen für Trumps autoritären Staatsumbau? Das hört ihr jetzt in Amerika verstehen. Ich bin Philipp May. Hi. Hallo Volker Depkert.
Herr May, hallo.
Bruce Springsteen hat in dieser Woche einen sehr expliziten Protestsong veröffentlicht, den er zuvorderst den von ICE und Border Patrol getöteten Rene Good und Alex Pretty widmet. Er hat schon vor einigen Wochen bei einem Konzert von Gestapo-Methoden gesprochen. Ihr Kollege, der US-Historiker Timothy Snyder, spricht schon länger von Faschismus und zieht in seinem neuesten Meinungsbeitrag, der unter anderem in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist, direkte Parallelen zu Stalin und Hitler, bezogen auf das Vorgehen von ICE und der Rückendeckung aus dem Weißen Haus. Das sind jetzt zwei prominente Stimmen aus Amerika, aber auch hier schreiben uns viele Hörerinnen und Hörer aus Deutschland, wo man ja eher vorsichtig ist mit Nazi-Vergleichen und ziehen genau diese Parallelen. Wie viele Anleihen finden Sie im Europa des 20. Jahrhunderts für das, was gerade in Amerika passiert?
Also am offensichtlichsten werden diese Parallelen im Versuch der Meinungskontrolle beziehungsweise die Wirklichkeit durch staatliche Kommunikation zu bestimmen. Also das erinnert mich doch schon sehr an die totalitär antidemokratischen Regime in Deutschland der 30er Jahre und auch dann eben in der Sowjetunion. Also mittels von propagandistischen Kommunikationsmethoden die Erzählung über die Wirklichkeit zu bestimmen. Jetzt ja gerade in Minneapolis wurde das ja offensichtlich, wo die Trump-Regierung noch bevor überhaupt nähere Untersuchungen stattgefunden hatten, sofort wussten, dass das linke Terroristen waren, die beiden Opfer, die wir jetzt gerade auch nochmal erwähnt haben, und dass sich die Sicherheitskräfte nur gegen Aggressionen dieser beiden widersetzt haben. Gleichzeitig zeigen ja dann eben Handy-Videos, die wir ja nur in großer Zahl haben, dass das eigentlich eine völlig falsche Darstellung der Wirklichkeit ist. Und das ist natürlich schon der Versuch, mit autoritären Mitteln von Staats wegen die Wirklichkeit zu definieren. Und das, finde ich, ist schon etwas, was mir auch in der amerikanischen Demokratie oder in der Geschichte der amerikanischen Demokratie in dieser Offenheit und in dieser klar erkennbaren Interessensgeleitetheit so noch nicht untergekommen ist. Wir haben ja eigentlich ein Staatswesen, das von Beginn an auf Transparenz, auf transparente Kommunikation gesetzt hat und sich darüber auch maßgeblich definiert hat, sodass man eigentlich sagen kann, wenngleich eben auch Demokratien natürlich versuchen, durch ihre kommunikativen Aktivitäten öffentliche Meinung zu beeinflussen, aber jetzt hier so massiv eine Wirklichkeit zu kreieren und herbeizuerzählen, die es so nicht gegeben hat. Und dass der Staat, dass der demokratische Staat jetzt auch ganz offiziell lügt, das ist, glaube ich, schon eine Neuerung in der amerikanischen Geschichte, die es in dieser Krassheit so noch nicht gegeben hat. Und das erinnert natürlich schon an totalitär antidemokratische Regime des 20. Jahrhunderts. Ansonsten, Sie erwähnten ja schon, es werden jetzt viele Vergleiche zu Stalin gezogen, es werden viele Vergleiche zum Nationalsozialismus gezogen, der Vergleich zur Gestapo ist allgegenwärtig. Wenn Sie mich also fragen nach den Anleihen in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, dann finde ich die eigentlich vor allem in der amerikanischen Geschichte. Ich denke an die Palmer Raids von 1919, 1920, wo der Staat das erste Mal Jagd auf tatsächliche oder vermeintliche Kommunisten gemacht hat. Ich denke an die Lynchings der 1920er Jahre, wo also diese rassistisch motivierten öffentlichen Hinrichtungen von Schwarzen ohne ordentliches Gerichtsverfahren in den 20er Jahren auf dem Höhepunkt waren. Ich denke an die Verhaftung der Japanese Americans Zweiten Weltkrieg und deren Gefangennahme letztlich, die Konzentrationslager ähnlichen Lager der 30er Jahre, wo die Japanese Americans aufgrund von zweifelhafter Loyalität, sie wurden immer wahrgenommen oder ihnen wurde unterstellt, sie seien die fünfte Kolonne Tokios, sie seien keine loyalen Amerikaner. Und insofern wurden sie da auch von einem demokratischen Regime interniert. Ich denke an die 50er Jahre mit McCarthy, wo der Staat in Form jetzt vor allen Dingen des Senats auch tatsächliche oder vermeintliche Kommunisten in Regierungsbehörden verfolgt hat. Also ich sehe eigentlich eher die Traditionen des Illiberalen hier wieder am Wirken, die die amerikanische Demokratie ganz aus sich selbst heraus produziert hat. Also das sind eher die Parallelen, die ich sehe im 20. Jahrhundert. Und das wäre jetzt für mich eher der Ansatzpunkt, um das, was wir gerade sehen, einzuordnen.
Zu Ihrem Ansatzpunkt kommen wir gleich. Ich will trotzdem noch ein bisschen beim Ansatzpunkt Europa des 20. Jahrhunderts bleiben. Zum Beispiel, wenn der mittlerweile aus Minneapolis abgezogene Chef der Grenzpolizei, der Border Patrol, Greg Bovino, mit seinem offenen, schweren Mantel, man muss es ja schon fast sagen, herumstolziert, dann werden ja zwangsläufig diese Assoziationen geweckt, die eben an die Nazis erinnern, an die SS. Diese Symbolik bedient er ja mit Sicherheit nicht zufällig. Also nehmen möglicherweise zumindest Teile der Magerbewegung ganz offensichtlich Anleihen an diese Zeit?
Also im Bereich des Ästhetischen, und das ist es jetzt ja fast schon, also die Bildlichkeit, die da gerade jetzt der Bovino produziert, das martialische Gehabe, das er auch an den Tag legt, das sind sicherlich Punkte, wo die Parallelisierung zu den Nazis, zur Gestapo offensichtlich werden oder die einem einfallen könnten. Nur ich denke eben vor allen Dingen jetzt eher an die Bilder von Polizei und Polizisten generell, also ganz unabhängig jetzt von ICE-Beamten, also wenn man sich mal anguckt, die amerikanische Polizeikultur ist eben nicht eine Polizeikultur des Freund und Helfers. Es ist eine Polizeikultur, die im Gedanken eines Krieges gegen Kriminalität ankert. So wird der Kampf gegen Verbrechen seit den 1980er Jahren beschrieben, dass man sich in einem Krieg gegen die Kriminalität, ein War on Crime, befindet. Und die Polizisten und andere Sicherheitskräfte sind in diesem Zusammenhang eben die Krieger, die jetzt hier auch dann zu drakonischen Maßnahmen greifen, die auch ein bewusst martialisches Gehabe an den Tag legen und die eben sich jetzt vor allem als Kämpfer gegen die Kriminalität begreifen. Wenn man sich diese Bildlichkeit mal anguckt, dann sind das eben Kampfroboter. Die haben Helme, die sind mit Schutzpanzern ausgerüstet, die sind schwerst bewaffnet. Die sind wirklich eher entmenschlichte Kampfmaschinen, diese Polizisten. Also insofern sehe ich ICE jetzt und das, was wir jetzt, die Bilder, die wir aus Minneapolis sehen, eher als Radikalisierung einer Polizeikultur, die im Namen von Law and Order drakonische und drakonischste Maßnahmen erlaubt.
Gut, jetzt haben wir auf der einen Seite die hochgerüsteten Polizeieinheiten und diese Brutalität, die Sie gerade beschrieben haben, dieses Law and Order und auch diese Repression, die aus der amerikanischen Geschichte aus sich heraus erklärbar ist. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch die Instrumentalisierung der Staatsgewalt für die eigenen Zwecke aus dem Weißen Haus heraus von Donald Trump. Reden wir hier möglicherweise dann über ein Twitter sozusagen, also über eine Mischung aus amerikanischer Brutalität, amerikanischer Repression auf der einen Seite und eben auch tatsächlich einer Art Faschismus made in America?
Also Faschismus, Totalitarismus, Und auch die Gestapo-Vergleiche. Ich glaube, das sind zunächst erstmal Kategorien auf der nach oben offenen Empörungsskala, mit der wir einfach unser fassungsloses Entsetzen über das zum Ausdruck bringen, was wir gerade aus Minneapolis sehen oder auch in anderen Zusammenhängen schon gesehen haben. Es sind ja vor allen Dingen die Kritiker von Trump und seiner Politik, die diese Kategorien bedienen, einfach um ihr Entsetzen zum Ausdruck zu bringen. Die Wählerinnen und Wähler von Trump sehen das doch deutlich anders, auch wenn sie jetzt die exzessive Gewalt verurteilen und wollen, dass das zurückgedreht wird, weil auch das Amerika repräsentiert, was sie nicht haben wollen. Aber an der grundsätzlichen Berechtigung eines entschiedenen Vorgehens gegen illegale Immigranten, damit hat ein Großteil der Trump-Wähler weiterhin keine Probleme. Also einerseits eben jetzt diese Begriffe als Teil eines politischen Diskurses, in dem vor allen Dingen Empörung und Entsetzen artikuliert wird von denen, die eben Trump und seine ganze Mega-Bewegung und seine ganze Politik ablehnen. Mir als Historiker geht es einfach um die analytische Kraft dieser Begriffe. Also inwiefern hilft ein Begriff wie Faschismus, so uneindeutig der ja auch ist, jetzt zu erklären, was da passiert? Und da glaube ich nach wie vor, auch bei aller Empörung, die ich auch teile und auch bei allen Gefahren, die ich auch sehe und auch den nicht abweisbaren Versuch eines autoritären Umbaus der amerikanischen Demokratie, ich glaube, dass diese Großbegriffe Faschismus, Totalitarismus den Blick dafür verstellen, was tatsächlich in den USA zurzeit passiert und in welchem Maße das, was jetzt gerade passiert, dann doch auch aus den Mechanismen und aus den Wirkweisen, aus den Werthaltungen der amerikanischen Demokratie selbst hervorgeht. Also das wäre mein Punkt, dass man braucht gar nicht diese ganz großen Begriffe, um zu erklären, was da jetzt passiert. Ich denke eher, diese ganz großen Begriffe verstellen sogar eher den Blick für die Vorgänge jetzt zurzeit, sondern ich würde eher sehen, dass ein Blick auf das illiberale Potenzial der amerikanischen Demokratie, dass die amerikanische Demokratie eben seit ihren revolutionären Anfängen hat, die viel passgenaueren Erklärungsmöglichkeiten liefert.
Dabei ist Amerika oder bezeichnet Amerika sich selbst ja als the land of the free. Also wenn man so will, das Gegenteil von Illiberalität. Wo ist also dieses illiberale Potenzial im Prinzip seit den Gründungstagen Amerikas dann versteckt in den USA?
Das ist auch hochkompliziert.
Also überraschend.
Ja, aber es ist ja alles nicht so einfach. Ich meine, deshalb machen wir ja auch diesen Podcast, weil es eben alles nicht so einfach ist. Also zum einen würde ich da schon auf die Verfassungsgeschichte der amerikanischen Revolution verweisen, die ja dazu führt, dass wir gerade mit der Verfassung von 1787 ein Dokument haben, das gewisse Dinge sehr genau regelt, welche Zuständigkeiten der Kongress hat, wie man Präsident wird, die aber in entscheidenden Punkten dann doch sehr vage und ungenau ist. Und insbesondere die Macht der Exekutive, die Rolle und Position der Exekutive im politischen Prozess ist so vage formuliert, wie es nur irgendwie geht. Es steht sehr genau drin, wie man Präsident wird, wie alt man sein muss, wie lange man im Land gelebt haben muss, welchen Eid man schwören muss auf die Verfassung. Es steht drin, dass der Präsident der Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist und dass er das Oberhaupt des diplomatischen Dienstes ist. Aber ansonsten steht da nur drin, der Präsident soll Sorge tragen, dass die Gesetze buchstabengetreu ausgeführt werden. Mehr steht da nicht drin. Und insofern ist die exekutive Gewalt eine Schwachstelle, die in ihrer Unterdefiniertheit genau das ermöglicht, was wir jetzt gerade sehen, dass Donald Trump eigentlich seit Januar 2025 die Grenzen exekutiver Macht exzessiv austestet, um eben seine politische Agenda durchzuführen. Also das Präsidentenamt als Hebel dieses autoritären Umbaus. Und das geht auf die amerikanische Revolution zurück, wo eben die Amerikaner ja ursprünglich gar keine Exekutive hatten. Also die erste Verfassung der USA, die Articles of Confederation, sehen überhaupt keine Exekutive vor, weil eben die amerikanische Revolution auch gegen einen zu starken Staat, gegen ein Königreich oder gegen die Monarchie gefochten worden ist. Und es galt eben die zentralisierte Macht in Händen eines Königs als die Bedrohung individueller Freiheit, sodass eigentlich am Ende der amerikanischen Revolution nicht nur monarchische Macht, sondern überhaupt exekutive Macht diskreditiert war. Gleichzeitig sahen die Amerikaner 1787 dann doch die Notwendigkeit einer Stärkung der Exekutive, aber weil sie gleichzeitig weiterhin Angst hatten vor den möglichen Folgen zentralisierter Macht in den Händen eines Präsidenten, haben sie lieber nicht zu genau reingeschrieben, was der Präsident eigentlich darf.
Und das fällt Ihnen jetzt auf die Füße?
Ja, das fällt Ihnen jetzt insofern auf die Füße, weil es ist ja Teil dieser konservativen Agenda, wie sie auch im Project 2025 niedergelegt ist. Das ist ja sowas wie der Blueprint für die Trump'sche Politik. Da geht es darum, die Exekutive als Hebel für einen konservativen Umbau der USA zu nutzen. Also das finde ich schon ganz zentral. Dann überhaupt der amerikanische Konservatismus. Und darüber sollten wir nochmal in einer ganz eigenen Folge sprechen.
Ist notiert.
Also das ist ein Begriff von Konservatismus, der ganz zentral in der Idee des Limited Government, also der begrenzten Regierung, ankert, der ganz zentral in der Furcht vor einem interventionistischen Staat ankert, der die individuelle Freiheit durch staatliche Maßnahmen behindert. Und Donald Trump sehe ich eben sehr viel mehr als Radikalisierung dieses amerikanischen Konservatismus, als Faschist oder sonst irgendwas. Und dieser amerikanische Konservatismus, den wir eben in Deutschland nicht so richtig begreifen, wenn wir nicht ganz tief in die amerikanische Geschichte zurückgucken, ist eben ganz zentral für diese antistaatliche Haltung.
Ja.
Und ich frage mich ja immer noch, ob das Ziel der Trump'schen Politik nicht sogar die Abschaffung von Staatlichkeit ist. Also die Abschaffung von Staatlichkeit mit autoritären Mitteln und die Rückgabe der Gewalt an die Einzelstaaten, diese ganzen Dinge. Also das müsste man auch nochmal gucken, was ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Und dann der dritte große Punkt, den ich noch anführen würde, auch wenn die Antwort natürlich jetzt etwas zu lang wird, ist die Desorientierungskrise in der amerikanischen Gesellschaft, die sich seit Mitte der 70er Jahre aufgebaut hat, die eine Sehnsucht nach Change, eine Sehnsucht nach Wandel produziert, die bislang kein einziger Politiker wirklich erfüllt hat.
Wollte ich gerade sagen. Die Obama-Wahl war ja auch eine Folge dieser Sehnsucht nach Change.
Was hat denn Obama gesagt, außer Change und Yes, we can? Das waren seine einzigen Botschaften. Und nach zwei Administrationen von Obama wählt dieselbe Gesellschaft, die Obama gewählt hat, dann Donald Trump ins Amt. Und Donald Trump verspricht wieder nur Change. Aber diesmal projizieren die Leute ihre Hoffnungen auf ihn, dass er jetzt derjenige ist, der es endgültig schafft. Und diejenigen, die weiterhin zu ihm stehen, sagen doch ständig, he delivers, er liefert. Mhm. Er macht das, was er sagt und er tut das, was er sagt, dass er tun würde. Und in diesem Zusammenhang sind seine Wählerinnen und Wähler offenbar bereit, sehr weitgehende Maßnahmen zu akzeptieren. Aber es könnte eben sein, dass jetzt Minneapolis sowas wie der Tipping Point ist, wo dann auch seine Wählerschaft sagt, nee, also das ist jetzt nun doch nicht das Amerika, von dem wir reden, das ist nicht the land of the free, das wir sein wollen. Aber vieles, was Donald Trump macht, findet eben im Namen der Freiheit statt. Es geht um restoring liberty, es geht um restoring freedom, indem man eben den Staat aus der Gesellschaft zurückzieht, aus der Wirtschaft zurückzieht. Aber jetzt nutzt er eben gerade die staatliche Macht für eine autoritäre Politik. Aber was das Ziel dieser autoritären Politik ist, ist mir immer noch nicht so ganz klar. Und da sehe ich eher eine radikale Staatskritik am Wirken. Und es könnte sein, dass es jetzt sowas ist wie die Abschaffung von Staatlichkeit mit diktatorischen Mitteln. Ja. Er hat ja mal gesagt, er würde gerne Diktator sein für ein, zwei Tage, um alles in Ordnung zu bringen. Das hat er ja auch mal gesagt.
Und dauert jetzt alles ein bisschen länger, so wie auch die Lösung des Ukraine-Kriegs.
Weil Wirklichkeit eben dann doch sehr kompliziert ist.
Ja. Trotzdem natürlich, gerade bezogen auf das, was Sie am Anfang gesagt haben, ein Widerspruch in sich, dass man gerade keinen König haben wollte, dass es auch diskreditiert war und auch diskreditiert war, das Verlangen von einer Zentralmacht gesteuert werden. Genau das passiert ja, das sind die autoritären Mittel, von denen Sie gesprochen haben. Gab es in den USA doch schon länger diese Sehnsucht nach einem starken Führer? Auch in der Geschichte, gab es den schon öfter?
Nee, das finde ich eben schon eine Neuerung, über die wir auch noch viel zu wenig gesprochen haben. Also Obama hat 2016, als Donald Trump dann das erste Mal sich um die Präsidentschaft bewarb, diesen schönen Satz geprägt: We as Americans, we don't want to be governed, we govern ourselves. Also als Amerikaner wollen wir gar nicht regiert werden, weil wir uns selber regieren. Und damit diagnostizierte er eigentlich schon einen Wandel in der politischen Kultur, weil Donald Trump hat ja eigentlich im ersten Wahlkampf schon nichts anderes gemacht, als sich selber als die Lösung aller Probleme anzupreisen. Und einen der perfidesten Sätze aus dieser Zeit fand ich eben, I will look into climate change for you. Also ich gucke mir die Sache mit dem Klimawandel mal an. Also da sagt er, erhebt er sich über die Arbeit und das Urteil von Hunderten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der ganzen Welt, die nun Evidenzen noch und nöcher produziert haben für den Klimawandel. Und er kommt nun an und sagt, also ich werde mir das mal angucken und dann entscheiden, ob es das überhaupt gibt. Und das haben sie ihm offenbar abgenommen. Und das finde ich eben ein Bruch mit der amerikanischen politischen Kultur, wie ich sie bisher gesehen habe. Also die Sehnsucht nach dem großen Einzelnen, die Sehnsucht nach dem großen Führer, die ist eigentlich unamerikanisch. Und die liegt auch wirklich nicht in der DNA der amerikanischen Demokratie angelegt. Und darüber sollten wir noch sehr viel mehr reden. Also woher kommt die Sehnsucht nach dem starken Führer, mit dem sich auch der Mythos des starken Führers verbindet? Und die vielleicht auch dann deshalb jetzt diese ganzen Fehlentwicklungen, die wir da sehen, für zumindest seine Wähler akzeptabel machen.
Ist das dann vielleicht, wir müssen es ja nicht Faschismus nennen, aber dann doch eine Anleihe an Europa des 20. Jahrhunderts, den Führerkult in diversen Gesellschaften, den wir da gesehen haben?
Also das mit dem Führerkult, das würde ich schon unterschreiben, dass das auch etwas ist, was in den europäischen Gesellschaften, zumindest in Teilen der europäischen Gesellschaft, ja in den späten 20er und 30er Jahren dann auch zur Zerstörung von Demokratie geführt hat, weil man eben dachte, okay, also Demokratie kriegt's nicht in den Griff. Und also dieser Führerkult und die Fokussierung auf den großen Einzelnen ist ja aber auch gleichzeitig jetzt nicht exklusiv faschistisch oder exklusiv totalitär. Ich finde eben so den Begriff von Caesarismus, wie wir ihn im Zusammenhang mit Napoleon III. Vor allen Dingen geprägt haben. Also es ist schon ein Führungsstil, der in der Person des Einzelnen gründet, der im starken Einzelnen gründet, der sich aber dann doch an den Volkswillen gebunden weiß, der sich vordergründig an eine Verfassung hält. Also Führerkult an sich und nur für sich genommen ist, glaube ich, nicht exklusiv totalitär oder faschistisch. Das gibt's auch in anderen Formen autoritärer Herrschaft.
Wenn wir auf die USA der 30er Jahre schauen, dann wissen wir natürlich, auch da gab es eine große Wirtschaftskrise, beziehungsweise die Weltwirtschaftskrise, die ging ja von den USA aus maßgeblich. Aber im Gegensatz zu Europa sehen wir eine große Sozialdemokratisierung unter dem demokratischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt, der New Deal. War das eine Zwangsläufigkeit oder hätte die Geschichte auch in den USA ganz anders ausgehen können, beziehungsweise eine ganz andere Wendung nehmen können?
Ja, aber das finde ich ja gerade eben auch wieder so ein Punkt, wo diese europäisch-amerikanischen Parallelisierungen nicht so richtig taugen. Also die Antwort der amerikanischen Demokratie auf die Nöte der Weltwirtschaftskrise war der sozialdemokratische Umbau oder der sozialstaatliche Umbau von Demokratie. In Europa führt die Weltwirtschaftskrise zur Zerstörung von Demokratie, insbesondere in Deutschland. In den USA ist die Antwort auf eine existenzielle Wirtschaftskrise, die aber nicht nur Wirtschaftskrise war, sondern auch an den Grundlagen des amerikanischen Selbstverständnisses rührte, ist die Antwort darauf der sozialstaatliche Umbau der amerikanischen Demokratie durch Uminterpretation der Verfassung. Also es geht auch da um die Rolle von Staat und Staatlichkeit in sozialen und wirtschaftlichen Prozessen. Es geht um die Rolle der Bundesregierung als Agenten sozialen Wandels. Das ist aus konservativer Sicht ein massiver Bruch mit den Traditionen des Limited Government, also der begrenzten Regierung.
Bis heute.
Bis heute. Aber nochmal, in den USA führt die Erfahrung der Weltwirtschaftskrise eben zur Erneuerung der Demokratie durch sozialstaatlichen Umbau. In Europa führt die Weltwirtschaftskrise zur Zerstörung von Demokratie. Da enden dann auch schon wieder die Parallelitäten.
Herr Depkert, jetzt erleben wir wegen der brutalen Bilder und dieser Radikalisierung der letzten Wochen den ersten sichtbaren zivilen Widerstand. Wir erleben Empörung bis weit in die Ränge der Republikaner hinein, was jetzt direkt zu einem, wie auch immer gearteten, Zurückrudern bei Donald Trump geführt hat. Bei aller Tragik war es möglicherweise für die amerikanische Demokratie vielleicht eine ganz gute Woche.
Es ist natürlich niemals eine gute Woche, wenn Leute sterben, die nicht hätten sterben müssen. Und die Bilder,
schon klar,
die wir gesehen haben, sind ja einfach schrecklich und in jeder Hinsicht zu verurteilen. Allerdings kann man schon fragen, ob das jetzt vielleicht schon sowas ist wie der Tipping Point, wo eine sich formierende öffentliche Kritik, die, wie Sie ja schon sagen, weit in Kreise der Trump-Wählerinnen und Wähler hineingeht. Und ob das jetzt wirklich so ein Punkt ist, wo auch Trump ans Nachdenken kommt. Ich meine, die Anzeichen seines Zurückruderns sind ja offensichtlich. Er hat Bovino abberufen. Er hat jetzt direkt einen neuen Untersuchungsmenschen dahin geschickt. Er hat jetzt doch gesagt, ich warte mal ab, was die Untersuchungen ergeben, wo man ja gedacht hat, das macht eigentlich jeder demokratische Staat zuerst. Erst wird untersucht und dann wird ein Urteil gefällt. Also da ist offenbar ein Prozess des Nachdenkens eingeleitet worden, auch bei Donald Trump. Wie weit das trägt, weiß ich nicht. Und ob das jetzt stark genug war, um wirklich einen grundlegenden Wandel einzuleiten, das muss man erstmal sehen. Es scheint mir nur eben mit Blick auf die amerikanische Geschichte so zu sein, dass Dinge erstmal eine ganze Zeit lang durchaus in die falsche Richtung laufen können, bevor dann eine Gegenreaktion einsetzt. Und meistens war das so immer dann, wenn jemand es überzogen hat, wenn jemand es überdehnt hat. Als Joseph McCarthy, der große Kommunistenjäger der 50er Jahre, der immer eine Liste mit Namen in der Hand hielt und sagte, I hold in my hands a list of 205, und eigentlich tatsächliche oder vermeintliche Kommunisten im State Department und anderen Regierungsbehörden identifiziert hat. Als McCarthy dann 54 anfing, die Armee zu untersuchen und der Armee kommunistische Umtriebe unterstellte, das war der Punkt, wo dann selbst diejenigen, die bisher das gut fanden, von McCarthy abrückten. Und das weitere Schicksal von McCarthy ist ja dann ein trauriges. Es wird offiziell missbilligt, was er getan hat, und er stirbt dann ja keine 3 Jahre später an den Folgen seiner Alkoholsucht. Also es kann eben sein, dass das jetzt so ein Tipping Point war, dass sich jetzt auch innerhalb der republikanischen Wähler und Wählerinnen und vor allem auch vielleicht innerhalb der republikanischen Partei im Kongress Widerstand regt. Aber ob das jetzt schon ausreicht, um da einen grundlegenden Wandel einzuleiten, da würde ich nochmal abwarten.
Ja, man muss ja auch andersrum vorsichtig sein, wenn man Proteste gegen ICE und gegen die Brutalität von ICE gleichsetzt mit dem Eintreten gegen Trump als Präsidenten und seiner Art der Machtausübung, Stichwort he delivers.
Genau, und wir wissen ja jetzt auch aus Umfragen, also dass die meisten Wählerinnen und Wähler von Trump gerade wegen seiner Politik gegen die illegalen Einwanderer weiterhin akzeptabel ist und weiterhin befürwortet wird. Was aber auch diese Wählerinnen und Wähler nicht sehen wollen, sind Bilder von Kindern, die von vermummten ICE-Beamten zu Boden geschmissen werden oder die offenbaren Hinrichtungen fast jetzt von Alex Pretty. Also das wollen eben auch Trump-Wählerinnen und Wähler nicht sehen. Und das scheint mir schon die Botschaft dieser Woche zu sein.
Trotzdem nochmal eine positiv gewendete Frage. Vergessen wir manchmal nicht auch zu schnell, dass es etwas anderes ist, ein Land wie die USA mit 250 Jahren Demokratiegeschichte umzubauen, als beispielsweise ein Land wie Ungarn oder eben auch Deutschland 1933 mit 15 Jahren Demokratieerfahrung.
Ja, und das lässt mich eben auch mit diesen Nazi-Vergleichen skeptisch werden. Also die Erfahrungen der Weimarer Republik mit Demokratie sind ja nun doch ganz andere als die USA. Sie sagen schon, also 250 Jahre gelebte Selbstbestimmung, das kriegt auch kein Einzelner so über den Haufen geworfen. Es gibt ja diese Annalschule in Frankreich, die immer von der longue durée, also von der langen Dauer gesprochen hat und die eigentlich gezeigt hat und auf die Prozesse abgehoben hat von Trägheit und wo sich Dinge eben nicht ändern. Und gerade als Historiker muss man sagen, es ist eben dann doch auch sehr schwer, Dinge grundlegend zu ändern. Und das denke ich eben auch, dass da einfach eine Basiskultur, auch eine Einstellung in der Gesellschaft verankert ist, wonach eben individuelle Selbstbestimmung, Freiheit und auch Selbstverantwortung eben das Zentrale der amerikanischen Demokratie sind. Während eben die Weimarer Republik war ja immer eine Demokratie ohne Demokraten. Und ich selber habe ja, also mein zweites Buch geht um Autobiografien deutscher Politiker, die so um 1880 geboren sind und die danach bis nach 45 überleben und die dann Autobiografien schreiben. Wie die eigentlich so ihr Leben in den Geschichten des 20. Jahrhunderts reflektieren, welche Erfahrungen sie so machen. Und was mich da eben dann doch fasziniert hat oder was mir da offensichtlich geworden ist, dass die Deutschen in den 20er Jahren eigentlich so gut wie keine guten Erfahrungen mit Demokratie gemacht haben. Die Weimarer Republik hat nicht einmal einen Wohlstandsschub produziert, wie wir es dann nach 45 in der Bundesrepublik Deutschland hatten. Ein Wirtschaftswunder der Weimarer Republik gab es nie. Es gab die exzessive Inflation bis 1923. Dann kommen da diese paar, 6 Jahre vielleicht von relativer Stabilität und dann kommt schon die Weltwirtschaftskrise. Man hat keinerlei Stabilitätserfahrungen mit der Weimarer Republik verbunden und gleichzeitig schwebte über allem dann die Kriegsniederlage. Also der Punkt ist, dass die Weimarer Republik nie irgendwie in der Lage war, ihrer Gesellschaft positive Erfahrungen zu vermitteln. Und gleichzeitig ist es eine Gesellschaft, die aus dem autoritär geprägten Kaiserreich kam. Das waren also noch wirklich autoritäre Charakter und Charaktere, die dann in der Weimarer Republik ja auf einmal Demokratie machen sollten. Und wenn man sich dann noch anguckt, die Polizei und auch die Armee, die eben nie eine Armee der Republik und nie eine Polizei der Republik war. Also wen das mal interessiert, von Albert Grzeszynski, der war Polizeipräsident von Berlin, Sozialdemokrat. Sein ganzes Leben verbringt er damit, die Polizei zu republikanisieren, die Polizei auf den Boden der Demokratie zu stellen, um eine wehrhafte Demokratie zu erschaffen. Und das scheitert, weil die Polizei in der Weimarer Republik eben noch sehr stark in den Traditionen des Kaiserreiches ist und weil die Polizei eben nie auf dem Boden der Republik stand. Und da denke ich jetzt, das hat man in den letzten Tagen auch gelesen, also bei allem Schlimmen, was wir jetzt mit ICE und auch der Border Patrol verbinden, es gibt schon auch in der Institution ICE, also bei den Entscheidungsträgern, inzwischen eine sehr kritische Debatte darüber, dass das, was man da in Minneapolis angestellt hat, mit Sicherheit nicht das ist, was man sein will. Man fürchtet bei ICE um den Rückhalt und die Akzeptanz in der Bevölkerung durch die exzessive Gewalt. Und auch da enden Nazi-Vergleiche und Gestapo-Vergleiche. Ich glaube, die Gestapo hat sich nicht zu einem Punkt gefragt, ob sie jemals irgendwie von der Bevölkerung akzeptiert worden ist oder akzeptiert wird. Also auch von daher bei allen Parallelen und bei allen sich vordergründig aufdrängenden Vergleichen. Ich glaube, da gibt's kulturhistorische Tiefendimensionen, die dann doch Amerika anders machen als das, was wir in den 20er und 30er Jahren in Deutschland hatten.
Und Ihren Buchtipp über Albert Grzeszynski, den Polizeipräsident von Berlin während der Weimarer Republik, stellen wir natürlich bei uns in die Shownotes. Herr Depkert, das soll ja ein Mitmach-Podcast sein. Das heißt, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns Fragen stellen, die wir dann auch hier thematisieren wollen im Podcast. Die E-Mail-Adresse ist übrigens amerikaverstehen@deutschlandfunk.de. Steht natürlich auch in den Shownotes. Und die Resonanz auf die erste Folge, als Sie mit Monika Dittrich über Trump und Grönland und die Expansionslust dieses Präsidenten und in der amerikanischen Geschichte insgesamt gesprochen haben, die war tatsächlich riesig. Wir können leider nicht alle Fragen vorlesen, aber wir haben 3 Fragen rausgesucht, die Sie jetzt beantworten. Wolfgang Peter Deppner schreibt aus Kanada mit Bezug auf die erste Folge. Mit welchen Methoden könnte es Trump versuchen, Kanada so zu schaden, dass wenigstens Teile davon in den direkten Machtbereich der USA fallen würden?
Also die Amerikaner haben ja 2-mal in ihrer Geschichte versucht, Kanada direkt zu erobern und die Kanadier dazu zu bewegen, sich den USA anzuschließen. Das war einmal in der amerikanischen Revolution selber, wo man 1775, also im Sommer 1775, noch bevor die Unabhängigkeit überhaupt erklärt worden ist, nach Kanada einmarschiert in der Hoffnung, dass die Kanadier sich dann der freiheitlichen Revolution der Amerikaner anschließen wollten. Das haben die Kanadier nicht gemacht, weil sie dann doch eben eher zum König hielten und auch ihre kulturelle Autonomie eher beim Königtum oder beim britischen König sahen. Und dann gab es den 2. Versuch einer direkten Annexion Kanadas. Das war im Krieg von 1812. Auch da haben die Kanadier sich ganz bewusst verweigert und die Amerikaner zurückgeschlagen. Seitdem haben die USA eigentlich von jedem direkten Versuch abgesehen, Kanada irgendwie direkt zu beherrschen oder in ihren Machtbereich zu integrieren. Aber das Mittel war dann wirtschaftliche Durchdringung. Es war die Gründung von amerikanischen Produktionsstätten. Es gibt ja auch in Kanada selber eine Riesendebatte über ökonomische Unabhängigkeit gegenüber den USA. Das hat jetzt aber dazu geführt, dass es kaum eine Region in der Welt gibt, die so ökonomisch verflochten ist wie die USA und Kanada. Insofern glaube ich nicht, dass Donald Trump wirklich ein ernsthaftes Interesse an Kanada hat, weil er eben, also erstens glaube ich, dass auch ein Donald Trump einsehen muss, dass Kanada in seinem Beharren auf Eigenständigkeit sich nie den USA anschließen wird. Und gleichzeitig ist eben die ökonomische Verflechtung so eng, dass hier jede Form der direkten Machtübernahme, glaube ich, disruptiv sein würde. Und ich glaube, das ist nicht wirklich ernsthaftes Interesse an einer territorialen Erweiterung. Auch da steht die Geschichte gegen.
Mhm. Mark Carney hat seinen Wahlsieg ja maßgeblich Trumps, sagen wir es mal, vorsichtig Avancen zu verdanken in Richtung Kanada.
Und die Kanadier selber sagen ja, also wir schlafen schon seit so vielen Jahrzehnten mit einem Elefanten im selben Bett. Also auch in Kanada ist da ein Beharren auf ökonomische Eigenständigkeit, auf politische Eigenständigkeit. Also ich glaube, da hat Donald Trump nicht irgendeine Chance, das zu schaffen. Ich glaube auch nicht, dass er das deshalb machen wird.
Stefan Liedtke fragt eine Frage, die sich wirklich viele Hörer stellen und die auch sehr gut zu unserer Folge passt. Wird es noch einmal zu freien Wahlen in den USA kommen?
Also davon gehe ich aus. Einfach mal vor dem Hintergrund, dass die USA seit 250 Jahren Wahlen hatten und auch in den größten Krisensituationen Wahlen durchgeführt haben. Selbst im Bürgerkrieg fanden Wahlen statt. In den 30er Jahren in der Weltwirtschaftskrise fanden Wahlen statt. Also da sind wir jetzt wirklich bei der Longue Durée. Also das ist, glaube ich, eine so tief verankerte politische Praxis, die kein Einzelner ausgetrocknet bekommt.
Dann würde ich direkt aber mal die Frage erweitern. Wie fair werden die Wahlen dann möglicherweise noch sein?
Das ist eine andere Frage, aber nochmal ein Punkt. Es ist ja eben so, dass die Organisation, dass die Wahlen gar nicht mal von der Bundesregierung organisiert werden, sondern genuin Sache der Einzelstaaten sind. Also Wahlen werden von den Einzelstaaten nach den in ihnen geltenden Wahlgesetzen organisiert und durchgeführt, da hat die Bundesregierung eigentlich gar keinen Zugriff drauf. Es gibt also nicht sowas wie einen Bundeswahlleiter, es gibt kein Bundeswahlamt, sondern es gibt nur in den Einzelstaaten. Das heißt also, der Versuch hier Wahlen abzuschaffen, müsste durch 50 Bundesstaaten gehen und das halte ich für nicht realistisch. Und insofern, ob die Wahlen dann fair sind, die Fragen stellen sich ja nicht erst seit Donald Trump. Dieses ganze Problem von Gerrymandering, dass also Wahlbezirke immer so zugeschnitten werden, dass die jeweils machthabende Partei sich weiterhin Mehrheiten sichert. Die Frage eben, wo diese Wahllokale überhaupt sind, wie lange sie aufhaben, wer ökonomisch überhaupt abkömmlich ist in dem Sinne, um an diesen Wahlen teilzunehmen. Also die Frage nach Fairness in den Wahlen ist eigentlich so alt wie die Geschichte der Wahlen in den USA selber.
Mhm. Könnte denn diese Trump-Regierung und Donald Trump und seine Leute von Project 2025 nicht so sehr an den Schrauben drehen, dass diese Wahl, die ja immer dann nur in einzelnen Bundesstaaten letztendlich entschieden wird, mit wenigen Prozentzahlen so sehr zugunsten der Republikaner kippen auf langfristige Sicht, dass es tatsächlich nur noch ein Auskommen geben kann? Ist das denkbar?
Also wir müssen uns klar machen, dass Donald Trump mit der hauchdünnen Mehrheit von 1,2% am Ende gewonnen hat. Also er verkauft es ja als den größten Wahlsieg aller Zeiten. Dem sollten wir nicht aufsetzen, sondern immer wieder darauf beharren, wie eng auch dieser Wahlsieg war. Wir wissen auch, dass die amerikanischen Wählerinnen und Wähler seit etwa 30 Jahren sich parteipolitisch kaum bewegt haben. Also die Wählerinnen und Wähler wählen eben seit 30 Jahren relativ konstant, entweder die eine oder die andere Partei, sodass es überhaupt nur ein paar hunderttausend Wechselwählerinnen und Wähler gibt, auf die es ankommt. Und es gibt eben Staaten und es gibt Wähler, die wählen republikanisch, egal was passiert, und es gibt Wählerinnen und Wähler, die wählen demokratisch, egal was passiert. Und dann gibt's eben die kleine Minderheit von wirklich ein paar hunderttausend Leuten pro Staat, die dann entscheidend sind. Und insofern ist es wichtiger zu gucken, dass man diese Leute für die eigene Partei mobilisiert und da bei der Stange hält. Und hier, glaube ich, entscheidet sich Donald Trumps politisches Schicksal beziehungsweise auch das Schicksal der Republikaner zentral an der Frage der Wirtschaft. Donald Trump ist angetreten mit dem Versprechen, dass es in seiner Präsidentschaft allen Schichten ökonomisch besser gehen würde, dass sie alle mehr Geld im Portemonnaie haben würden. Davon hat er bisher nicht viel umgesetzt. Die Preise steigen, die Inflation steigt. Die Affordability Crisis, also dass viele Amerikaner das bewusst oder das Gefühl haben, sie können sich Dinge nicht mehr leisten, ist weiterhin grassierend. Wer wirklich profitiert hat, sind eben die ohnehin schon Superreichen, die Milliardäre. Das ist wirklich eine Politik von Milliardären für Milliardäre. Aber so the rank and file, the common men and women, die haben noch nicht viel an ihrer ökonomischen Situation, ja, für die hat sich noch nicht viel geändert. Bisher projizieren sie allerdings ihre Hoffnung, dass es besser werden wird, noch auf Donald Trump. Also ich finde es sehr interessant, dass also viele Umfragen zeigen, okay, also eigentlich müssen alle sagen, für mich hat sich ökonomisch nichts geändert, aber ich habe das Gefühl, dass es in der Zukunft besser wird und daran ist Donald Trump maßgeblich verantwortlich. Aber die Frage ist eben, wie lange man das aufrechterhalten kann und wann solche Zukunftsprojektionen dann nicht doch an der Wirklichkeit brechen. Mhm. Also wenn sich dann doch herausstellt, er delivert eben nicht. Es ist für mich nicht besser geworden. Ich habe nicht mehr Geld im Portemonnaie. Ich glaube, das kann bei den nächsten Wahlen den Ausschlag geben.
Okay, also kurz zusammengefasst daran, dass es die Wählerinnen und Wähler selbst in der Hand haben, mit diesem autoritären Staatsumbau Schluss zu machen, indem sie die Demokraten wählen. Daran zweifeln Sie noch nicht?
Daran zweifle ich noch nicht.
Okay.
Ich weiß nur nicht, also nochmal, ich weiß nur nicht, ob diejenigen, die mit Donald Trump unzufrieden sind, deshalb die Demokraten wählen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ja. Die werden dann eher wieder nicht wählen. Aber dann ist eben wieder umso entscheidender, welche Partei die Leute für sich mobilisieren kann. Und da sind ja die Wahlen, die wir neulich jetzt in Virginia und New Jersey haben, wo jeweils Demokratinnen mit großem Abstand gewonnen haben, doch auch Anzeichen, die andeuten, dass es eben bei den nächsten Midterms doch in die andere Richtung gehen könnte. Aber bis dahin fließt eben dann doch noch sehr viel Wasser den Mississippi runter.
Eine Frage machen wir noch, und zwar von Christine Veits. Wie kann es sein, fragt sie, dass Amerika sich so entwickelt hat, dass es einen Donald Trump an der Spitze erträgt? Wie konnte das passieren, dass unsere europäischen Erwartungen und die der Amerikaner so völlig auseinanderdriften? Das sind eigentlich zwei Fragen.
Eben, und da muss ich auch zwei unterschiedliche Antworten geben. Also das erste ist für mich natürlich die 100-Millionen-Dollar-Frage. Also warum ist ein Trump jetzt möglich? Ich glaube nicht, dass ein Donald Trump vor 20 Jahren, vor 30 Jahren überhaupt möglich gewesen wäre. Und insofern frage ich mich schon, was hat sich in der amerikanischen Gesellschaft verändert, dass jetzt eben einem Donald Trump das Forum geboten wird, was ihm geboten wird? Und das hat für meine Begriffe, und darüber sollten wir auch nochmal in einer Folge sprechen, mit der tiefgreifenden Desorientierungskrise zu tun, die sich in den USA seit der Mitte der 70er Jahre ungefähr aufgebaut hat. Diese Krise hat ökonomische Dimensionen, diese Krise hat aber auch identitätspolitische Dimensionen und die führen dann dazu, dass eine desorientierte Gesellschaft, die sich ihrer Identität ungewiss ist, sich jetzt dann einem autoritären Scharlatan wie Donald Trump anvertraut. Und das müssten wir nochmal auseinanderbasteln. Wie es jetzt nun passieren konnte, dass eure europäische Erwartungen und die der Amerikaner so völlig auseinanderdriften, das führt eigentlich zum Kern unseres Podcasts hier. Es geht nämlich letztlich darum, durch historische Reflexion zu zeigen, warum Amerika dann doch nicht Europa ist, warum Amerika dann doch anders tickt und warum das Problem, warum Amerika nicht den europäischen Erwartungen entspricht, eher das Problem der Europäer ist als das der Amerikaner. Ich würde ganz platt mal sagen, Amerika hat noch nie den Erwartungen der Europäer entsprochen, weil die Europäer immer eigene Hoffnungen von Demokratie, von Freiheit, von einem guten Leben auf die USA projizierten. Und das ist immer schon an den Realitäten in den USA gebrochen.
Und ich habe jetzt wirklich nochmal notiert, US, Desorientierungskrise machen wir nochmal in einer Folge und der Konservatismus in den USA wird mit Sicherheit in den nächsten Wochen bis zu den Zwischenwahlen, haben wir noch ein bisschen Zeit, nochmal eine große Rolle spielen. So, Herr Depkert, wir kommen so langsam auf die Zielgeraden. Ich bin jetzt ganz gespannt auf Ihren Amerika-Tipp.
Ja, ich wollte eigentlich auf einer positiven Note enden. Und mein Amerika-Tipp für diese Woche ist das Disneyland in Anaheim, Los Angeles. Das ist also das Original Disneyland, was Walt Disney selber noch mitgebaut hat und entworfen hat. Das ist also nichts Vergleichbares zu den Retorten Disneylands, die wir ja inzwischen in Orlando, in Paris, all over the world haben, sondern das ist das Disneyland, was Walt Disney selber noch gebaut hat. Und das atmet eigentlich den Geist des Optimismus, die Neugier auf die Welt und repräsentiert dann einfach eine Kunstwelt, in die es einfach Spaß macht, einzutauchen und das sich mal ganz umgreifen zu lassen. Und auch da erinnere ich mich, wie ich das erste Mal da war, das war in den 70er Jahren, da bin ich also ganz eingetaucht da in die Jungle Cruise, die es da gibt. Es ist die Welt von Mickey Mouse und Donald Duck, die wunderbare Wildwasserfahrt der Pirates of the Caribbean, das Frontierland, das Tomorrowland. Also das ist in vieler Hinsicht, wenn es natürlich auch total künstlich ist, aber es machte dann doch Spaß, in dieses Magic Kingdom einzutauchen, sich mal von der Welt draußen zu verabschieden und dann doch mit einer sehr optimistisch gestimmten Weltsicht wieder rauszugehen. Und ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal da war, als wir abends rausgingen, habe ich geweint, weil ich raus musste. Und wer letzte Woche zugehört hat, der denkt, ich hätte also in Amerika nur geweint. Das stimmt aber gar nicht. Aber damals habe ich eben geweint, weil es einfach zu schön war. Und ich war dann jetzt, also vor der Corona-Pandemie 2016, war ich zu einem längeren Forschungsaufenthalt an der Huntington Library in Los Angeles. Das ist eine große Forschungsbibliothek. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich wieder zum Disneyland nach Anaheim gefahren bin und mich da nochmal wieder einen Tag habe verzaubern lassen. Und als ich rausging, sah ich einen anderen 8-Jährigen, der weinte, weil er raus musste. Und ich dachte nur, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ja, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und insofern, nach all den dystopischen, was wir hier jetzt besprochen haben, ist eben vielleicht mal der Hinweis aufs Disneyland, der darin eingeschriebene Optimismus, die darin eingeschriebene Unterhaltungskultur und die darin auch eingeschriebene Neugier auf die Welt und die Utopie eines Zusammenlebens verschiedenster Völker und Nationen, die sich eben auch in diesem Disneyland manifestiert. Vielleicht nochmal eine ganz optimistische Note, um diese Sendung zu beenden.
Das finde ich jetzt ganz spannend, dass Sie sich auch nach so vielen Jahren als Erwachsener dann nochmal haben verzaubern lassen. Ja. Manchmal ist es ja auch so, dass man dann an einen Ort, den man als Kind in tollsten und leuchtesten Farben in Erinnerung hat, dass man dann zurückkommt und denkt, oh ja, okay. Aber vielleicht lässt man sich dann ja auf ganz andere Art und Weise verzaubern.
Aber ich habe dann natürlich auch meinen kritischen Verstand als Wissenschaftler völlig ausgeschaltet. Ja.
Ist vielleicht sowieso manchmal gar nicht so schlecht.
Alles klar.
Herr Depkert, vielen Dank.
Herr May, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Und das war die zweite Folge von Amerika verstehen, ein Deutschlandfunk-Podcast im Rahmen der Denkfabrik, unser Publikumsprojekt des Deutschlandfunks. Und dieses Mal haben sich unsere Hörerinnen und Hörer dieses Thema ausgesucht, das Recht des Stärkeren, wie Machthaber die Welt neu ordnen. Donald Trump, ich hör dir trapsen. Und ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, wir freuen uns über eure Rückmeldungen und Stichwort Schwarmintelligenz über eure Fragen an Volker Depkert. Schreibt an amerikaverstehen@deutschlandfunk.de. Wir lesen alles und wir sind übrigens überwältigt vom Feedback auf die erste Folge. Und nächste Woche hört ihr an dieser Stelle dann wieder Monika Dietrich, die in dieser Folge die Redaktion hatte, Produktion und Musik, Robert Hausburg. Und ich bin Philipp May. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Bye, bye.
Grönland besetzen, im Iran eingreifen, die Welt dreht sich gerade besonders schnell wegen eines Mannes, Donald Trump. Der US-Präsident mischt die Weltpolitik auf und sich überall ein. Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Wir schauen für euch genauer hin, mit einer Sonderreihe zu Trumps neuer Welt, in der nur eins zu gelten scheint, das Recht des Stärkeren. Welche Drohungen macht er wirklich wahr? Was müssen die Länder fürchten, die er ins Visier nimmt? Wir trennen für euch Fakten von Fiktionen. Wir sortieren und analysieren. Wie immer mit verschiedenen Stimmen und Eindrücken von vor Ort, damit ihr die Welt, wie Trump sie sich vorstellt, ein Stück besser versteht. Jeden Mittwoch eine neue Folge Trumps neue Welt im Weltspiegel-Podcast, in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst noch gerne Podcast hört.